Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Open Court und zu einer ganz besonderen Folge, denn wir haben zwei Gesprächspartner heute. Nacheinander weg. Zum einen Elias Harris, zum anderen Kamar Baldwin. Warum ausgerechnet die beiden zusammen? Nun, sie eint, dass sie verletzt sind. Ja, lange Zeit schon raus mit zwei verschiedenen Verletzungen, über die sie natürlich sprechen werden, beschreiben werden, was passiert ist, wie man damit umgeht, wenn man als Profisportler längere Zeit nicht eingreifen kann. Ist man dann überhaupt noch Teil der Mannschaft? Darüber werden sie sprechen, aber weil das beides natürlich auch super interessante Spieler sind, auch über viele, viele andere Sachen. Von daher, viel Spaß mit der neuen Folge mit Kamar Baldwin und Elias Harris. Willkommen zur nächsten Folge hier bei Open Court. Heute mit jemandem, den ich, das haben wir eben gerade festgestellt, das letzte Mal vor 9 oder 10 Jahren gesprochen habe in Hamburg. Heute sind wir hier in München in der Kabine des FC Bayern Basketball. Elias Harris, hi.
Servus, hi.
Ja, Ewigkeiten her, haben wir eben schon besprochen. Ganz anderes Setting damals. Daniel Theiss war dabei, Ademola Okulaja war noch dabei. Wir haben, ich glaube, schon NBA 2K14, 15 irgendwie gespielt.
Ja, ist schon eine Weile, ist schon wirklich eine Weile her, wie du schon gesagt hast. 9 bis 10 Jahre ist es her, dass wir uns in Hamburg da getroffen haben bei dem 2K-Event und Zeit miteinander verbracht haben. Die Zeit fliegt, ne?
Ja, ich glaube, ich hatte sogar ein bisschen Haare noch. Du bist ja dann noch gut unterwegs. Aber die Leute, die vielleicht die jüngere Zuschauer, haben vielleicht noch gar nicht spielen sehen für den FC Bayern Basketball. Und deswegen sitzen wir heute auch so ein bisschen hier. Denn du hast ja echt eine ewig lange Leidenszeit, auf die du jetzt zurückblickst. Aber als ich eben kam, kamst du aus der Dusche. Also, du wolltest nicht zu grafisch werden, aber du hast auch wahrscheinlich dich sportlich betätigt. Wie geht's dir gerade?
Alles in allem geht es mir ganz gut, wie du schon gesagt hast. Die Leidenszeit hat ja im Juni begonnen, also wirklich am Ende der Saison, im Halbfinale, als ich mich verletzt habe im Heidelberg-Spiel. Und seitdem geht man durch Höhen und Tiefen in so einem Reha-Prozess, was, glaube ich, ganz normal ist. Aber ich muss sagen, alles in allem bin ich zufrieden mit der Entwicklung. Und bin auch froh, dass ich Familie und Freunde habe, die mich da supporten, die mir den Rücken stärken, auch wenn es mal Zeiten gibt, wo ich weniger motiviert bin. Und da tut es ganz gut, dass man dann so ein Supportsystem hat, die hinter einem stehen und sagen, ey, gib weiter Gas, das wird schon wieder. Und demnach bin ich trotz allem positiv gestimmt.
Bei der Vorbereitung auf unsere Folge habe ich mich dabei ertappt, dass ich nicht rausfinden konnte, was genau du hast. Da stand immer nur Sehnenriss. Und jetzt habe ich Sport studiert und ich weiß, es gibt 2 Sehnen, am Knie, es gibt die Patellasehne und dann gibt es natürlich oben die Quadrizepssehne.
Die zweitere war es.
Also die schlimmere auch im
Endeffekt. Also die größere, sagen wir mal so. Ja. Schlimmer kann ich jetzt nicht beurteilen, dafür fehlt mir das medizinische Know-how, aber auf alle Fälle war es die Quadrizepssehne und ist ein großes Ding gewesen, klar. Wurde dann auch direkt am nächsten Tag operiert, nachdem es passiert ist, aber wurde da wirklich gut betreut und gepflegt und seitdem geht es eigentlich darum, wieder Kraft in den Oberschenkel reinzubekommen, Mobilität, an der arbeiten wir tagtäglich und ich mache da wirklich gute Fortschritte und hoffe, dass ich dann auch relativ bald wieder zur Mannschaft dazustoßen kann und aktiv Spiele bestreiten kann.
Ich glaube, jeder, der Sport getrieben hat, mal seine Muskulatur gehabt und weiß, wie es anfühlt, dass man so ein bisschen dann merkt, es zieht so ein bisschen oder oh, jetzt habe ich eine Bewegung zu viel gemacht. Aber man hat ja durchaus noch funktionierende Muskelfasern drumherum. Wenn es bei dir ein Sehnenriss war, dann ist das außer vielleicht kurz erklären für die, die anatomisch nicht 100% dabei sind. Also das, der Muskel geht in die Sehne über, die Sehne setzt dann halt an.
An der Kniescheibe setzt die an,
genau. Kniescheibe. Ja. Und ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen. Also konntest du überhaupt irgendwelche Kraft noch entwickeln, dann oben im Strecker? Oder war das, also was war das für ein Gefühl?
Ich kann mir das nicht vorstellen. Naja, im allerersten Moment, es ist ja ohne Fremdeinwirkung passiert. Ja. Ich kann mich noch erinnern, ich bin zum Korb gegangen, bin hochgesprungen, habe den Ball zu Johannes, glaube ich, gepasst. Und bei der Landung habe ich irgendwie nur gemerkt, dass irgendwas nicht passt. Und dann war ich ja schon auf dem Boden gelegen und irgendwie, ich habe dann nur irgendwie so runtergeschaut und habe nur gesehen, dass so eine kleine Delle, Einkerbung im Oberschenkel hatte. Und dann war mir persönlich schon klar, okay, es muss irgendwas gerissen sein. Was es zu dem Zeitpunkt war, wusste ich natürlich nicht. Aber an sich hat sich mein Knie auch stabil angefühlt. Also ich hatte also es war jetzt irgendwie nicht, dass ich jetzt gesagt hätte, okay, irgendwie Kreuzband oder Meniskus, irgendwas. Also die Struktur ums Knie rum hat sich alles gut angefühlt. Und dann zum späteren Zeitpunkt dann an dem Abend, an dem Unfalltag, war dann klar, dass die Quadrizeps-Hebe eben war. Und aber also ansteuern kann es dann auch schwierig, weil der Muskel ja nicht mehr connected ist an der Kniescheibe. Das heißt, im Endeffekt So der erste Schock, der erste Schmerz hat sich dann gelegt, dann war es eigentlich okay vom Gefühl. Und am nächsten Tag war ich ja schon direkt unter dem Messer. Und dann es ist halt so ein Prozess, ne? Dann hast du erstmal so eine Schiene an, so eine Streckschiene, 2 Wochen lang. Muskulatur baust du natürlich dementsprechend schnell ab, wenn du dich kaum bewegen kannst, ist ganz klar. Und es war dann auch in dieser Periode im Juni, die wir hatten, wo es dann auf einmal so ultimativ heiß war und ich diese Frotte ganz Beinschiene an hatte. Also ich bin fast wahnsinnig geworden. Und dann alle 2 Wochen kriegst du quasi mehr an Winkel dazu und kannst dein Bein mehr beugen, bis du dann irgendwann die Schiene ablegen kannst. Und dann ab dem Zeitpunkt heißt es dann eigentlich Vollgas geben und aufbauen. Ah. Klar, alles unter Kontrolle, logischerweise, weil man sagt, es braucht ungefähr so 3 Monate, bis sie wieder bombenfest ist. Und dann ab dieser 3-Monats-Grenze geht es dann wirklich darum, Volumen aufzubauen, Kraft reinzukriegen wieder. Und es ist ja nicht nur der Oberschenkel, der an Kraft und Volumen verliert, wenn du lange nichts machen kannst, es sind auch dann die Wade, der Gluteus, also der Hintern. Also ja. Es ist so alles drumherum, was mit abbaut. Und deshalb ist es dann doch ein langwieriger Prozess, das wieder dahin zu kriegen, wo es war.
Ich glaube, das muss man auch vielleicht noch erklären. Es geht ja nicht nur darum, sagt man das jetzt, dass du am Oberschenkel hast, dass der Oberschenkel nur betroffen ist, sondern der ganze Körper gerät ja aus dem Gleichgewicht.
Genau.
Kompensiert
genau.
Ja auch Sachen.
Absolut. Machst du ja automatisch, ohne drüber nachzudenken, genau, kompensierst ja. Du ja ohne Ende. Ja. Das ist dir manchmal so gar nicht bewusst, dann auch beim Gehen, so Kleinigkeiten so. Und das sind alles so Sachen, die du wieder erlernen musst, beziehungsweise in deinen Kopf reinkriegen musst, dass es wieder anders laufen muss. Also normal in dem Fall, sage ich mal. Und das sind alles so diese so kleinen Schritte, die man halt durchläuft in der Reha. Ne?
Wie war das dann, als du dann die Diagnose bekommen hast? Konntest du direkt damit was anfangen oder musstest du
erklären? Ja, ich wusste Bescheid, also habe es dann verstanden, war ja dann relativ klar, was Phase ist. Und vom Mindset her, ich war jetzt nicht lange deprimiert oder traurig, es war klar, es ist so, wie es ist. Es bringt dir da nichts, mich in meinem Zimmer einzusperren und zu weinen, und war klar, okay. Jetzt ist es so, die nächsten Wochen, bis ich mich wieder aktiv bewegen kann, und sobald das machbar ist, dann bauen wir auf und konzentrieren uns zu 100% auf diesen Reha-Prozess, um schnellstmöglich wieder auf dem Court zu sein.
Ich glaube, das Coole ist ja auch, gerade beim FC Bayern, weil ich hatte damals, wir haben schon gesprochen, ich habe ja schon mal den Podcast gemacht, und ich hatte in der ersten Staffel damals auch Dr. Hahn, hatte ich damals auch mal zu Gast, und fand das einfach auch spannend, wie gut eigentlich die medizinische Betreuung ist und wie ganzheitlich und wie selbstständig das auch gesehen wird, dass das natürlich was ist, was man den Spielern anbietet, eben nicht nur damit die relativ schnell wieder Basketball spielen können für den FC Bayern München, sondern dass sie halt einfach gesund werden. Ja. Und ich glaube, das hilft natürlich auch, wenn du Vertrauen hast zu diesem Support-System, oder?
Absolut. Also da muss ich auch sagen, unser Medical Staff ist also spitze. Riesengroßes Kompliment an die Jungs. Da habe ich mich von Anfang an bestens aufgehoben gefühlt. Die sind kompetent ohne Ende, wissen genau, was sie machen und was sie erzählen. Und dem habe ich 100% vertraut. Und so wie ich mich jetzt auch aktuell fühle, haben sie mich nicht enttäuscht. Von daher muss ich da sagen, ist das schon tipptopp. Und klar, es geht mir jetzt erstmal wieder auf den Court zu kommen. Aber ich meine, darüber hinaus hat man ja auch noch ein Leben. Und man möchte ja also dementsprechend durchs Leben noch laufen können und irgendwie auch nach der Karriere irgendwann mal keine Wehwehchen haben. Und umso schöner ist, dass es jetzt in dem Fall natürlich unglücklicherweise überhaupt passiert ist, aber wenn es mir passiert ist, dann wenigstens jetzt hier bei Bayern, wo ich weiß, dass der Medical Staff 1A ist.
Wie ist der Prozess dann? Also kriegst du dann, ich meine, ich habe mal ein bisschen Zweitliga gespielt, ich weiß, damals hatte ich auch mal mir was am Knöchel zugezogen, und da hieß es irgendwann, ja gut, du wirst halt ein bisschen massiert, kriegst ein bisschen Strom drauf, und dann haben wir hier so einen Eimer mit Mais, und da kannst du immer so reintreten und machst ein bisschen Flexion, und dann baust du wieder Muskulatur auf. Das war alles damals. Aber ich kann mir vorstellen, heutzutage ist man ein bisschen weiter, und ich kann mir vorstellen, dass der FC Bayern weiter ist als der MTV Wolfenbüttel früher. Also kriegst du dann wirklich so einen richtigen Trainingsplan?
Ja, den hast du. Du hast dann also wirklich einen Trainingsplan, wo ganz klar ist, dass du so ein klassischer Tag, ne, du kommst morgens rein, hast dann erstmal gecheckt, was ist der Status, wie war die Nacht, wird schon mal ein bisschen behandelt, aufgewärmt, dann steigst du eigentlich ins Training ein. Das kann ganz unterschiedlich sein, je nachdem, was in dem Tag halt diese Trainingselemente sind, ob das dann viel Kraft ist, Isometrik, ob das jetzt ein Fahrrad- oder läuferischer Teil ist im schwerelosen Laufband bei uns im Alter-G. Und dann wird nochmal nachbehandelt. Also du hast quasi das komplette Programm, und das ist für Tag zieht sich das oder geht es seinen Weg. Also mein Job ist halt zu kommen und Vollgas zu geben. Und das ist mein Ziel, das will ich machen. Und Ich weiß, wofür ich es mache, weil ich sehe es ja jetzt, die Jungs spielen zu sehen, da kribbelt es in den Fingern und du kannst irgendwie nicht mit eingreifen und mithelfen so. Das kann dann schon einen mit der Zeit auch in den Wahnsinn treiben, wenn du immer nur zuschauen kannst. Und daher auch die Motivation, so schnell wie möglich wieder auf die Platte zu kommen.
Wie viel Zeit hast du investiert pro Tag? So, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht sogar mehr, als wenn du fit wärst und einfach mit dem Team trainieren und spielen würdest.
Ja, prinzipiell schon. Also wie gesagt, meistens ist mein Reha-Prozess schon früh morgens gestartet, irgendwann zwischen 9 und 10. Und bis ich dann zu Hause die Tür wieder reingelaufen bin, war dann 15, 15.30. Also es sind dann schon ein paar Stunden, die du investieren musst. Aber wie gesagt, du weißt ja, warum du es machst und wofür du es machst. Und dann war das völlig in Ordnung, ja.
Aber jetzt ging das natürlich alles so easy. Weißt du, passiert, okay, ist dumm gelaufen, aber da kommen die Ärzte und sagen, hier ist der Plan, bumm, bumm, dann kannst du wieder spielen. Aber du hast eben schon angedeutet, es ist ja eigentlich nie so, dass eine Reha einfach ohne Rückschläge läuft.
Nee, klar nicht. Ne? Das ist ganz klar. In der perfekten Welt wäre es natürlich so, aber die ist nicht perfekt. Und machst du das in einer Phase, wo du wirklich wunderbar Fortschritte machst und du das Gefühl hast, okay, der Knoten ist ultimativ geplatzt, das passt. Und dann einen Tag später denkst du auf einmal, oh, jetzt hat eine andere Muskelgruppe irgendwie zugemacht, weil du irgendwie doch kompensiert hast oder irgendwie es dann doch nicht so alles rund gelaufen ist, wie man vermeintlich gedacht hat, dann musst du wieder 2, 3 Tage pausieren, um wieder da Ruhe reinzukriegen, nicht, dass irgendwas anderes an einer anderen Stelle irgendwo in eine Disbalance gerät. Und deshalb ist es immer so ein Hin und Her. Du willst immer zwar maximal pushen, gucken, wie weit geht's, aber auch nicht übertreiben, so dass du wieder hinten raus Tage verlierst. Und da braucht man ein gewisses Fingerspitzengefühl und auch Leute mit einem gewissen Know-how. Und das ist hier gegeben. Ich habe wenig Rückschläge gehabt, muss ich sagen, jetzt in meiner Reha. Von daher bin ich eigentlich ganz, ganz happy mit dem Verlauf bisher.
Also gab es keinen Punkt, wo du irgendwie einfach nur geschrien hast? Und
gesagt, ja, man ist dann schon irgendwann einfach auch, sag ich mal, von seinem Tagesablauf, und das hat sich blöd dann einfach genervt, weil es dann irgendwie doch eintönig ist. Ne? Also es ist dann schon, weißt du, so aufstehen, du gehst in die Reha, machst dein Ding. Es ist halt irgendwann zäh, weil halt keine Abwechslung reinkommt. Ich meine, normalerweise, und so bin ich es halt gewohnt, wenn du in der Saison bist, auch wenn das auch anstrengend ist, so eine andere Art von Anstrengung, aber du hast natürlich viele Spiele, du bist auf Reisen, bist unterwegs, du siehst andere Dinge, du kommunizierst mit den Jungs, gehst in den Austausch, das sind so auch so Sachen, die ich schon arg vermisse, muss ich sagen. Und dann kommt halt schon irgendwann mal der Punkt, wo du dann halt sagst so, das ist zäh, es nervt. Ja. Und dann ist halt wichtig, dass du dann Leute hinter dir hast, die sagen, ey, reiß dich jetzt mal wieder zusammen, gib weiter Gas, das passt schon so. Also deshalb, da bin ich ganz froh, dass alle um mich rum mich da immer im richtigen Moment abgefangen haben und gesagt haben, das ist schon richtig so, wie es jetzt läuft gerade.
Ist das dann mehr Family oder ist es dann mehr wirklich mehr?
Ja, nicht nur Familie, auch klar, aber auch hier die Jungs, unsere Physios und auch Mitspieler, die sagen, ey, das, weißt du, freut mich zu hören, dass es wieder in die richtige Richtung geht und gib Gas, wir brauchen dich, wir vermissen dich hier in der Mannschaft. Das sind so Sachen, die motivieren einen und tun gut. Ne? Das ist balsam für die Seele, wenn man sowas hört.
Ja, vor allem, ich habe das früher gehasst, wenn ich irgendwie auch gar nicht, ich habe mich oft gar nicht als Teil der Mannschaft gefühlt, weil man konnte eben nicht trainieren, man war nicht dabei. Fast so wie früher, wenn man eine Woche krank war in der Schule, man hat nicht mitgekriegt, was waren die neuen Sachen so. Ne? Jetzt war es bei dir eine ewig lange Zeit schon. Also kam da auch so ein Punkt, wo du gesagt hast, fuck, ich fühle mich gar nicht mehr wirklich. Ich weiß, ich bin dabei, ich weiß, die Jungs denken auch an mich, aber ich sehe, das Leben geht weiter und ich bin einfach kein Teil davon.
Ja, so wie du es beschrieben hast, kommt es schon hin. Es ist so ein Mischmasch an Gefühlen manchmal. Es gibt schon Momente, wo man das Gefühl hat, okay, man weiß ja, ist Teil der Mannschaft. Ich meine, das ist logisch. Aber ich meine, so Sachen, die du dann halt verpasst, ob das jetzt im Training gewisse Situationen sind, die irgendwie einen zusammenschweißen in der Mannschaft oder auch abseits vom Feld auf irgendwelchen Roadtrips, da entsteht ja eine gewisse Connection so. Und die verpasst du schon auf eine gewisse Art und Weise. Jetzt würde ich sagen, dass ich jetzt einer bin, der sich nicht schwer tut, sich zu connecten mit den Leuten hier im Lockerroom. Das spielt mir vielleicht dann in die Karten, dass in der Zeit, wo dann Training ist oder wir hier sind, dass wir da in den Austausch gehen. Aber natürlich wäre es schöner, wenn es auf dem normalen Weg passieren würde oder könnte, dass man dann noch mehr eingebunden ist und das Gefühl hat, man ist Teil des Ganzen.
Wo hast du dir deinen Adrenalin-Fix geholt? Weil ich meine, man macht ja Sport auch dafür, dass man halt da rausgeht und da sitzen halt 5.000, 6.000 Menschen und dann hört man seinen Namen und man geht drauf. Und das macht man jetzt auch schon seit 20, 30 Jahren. Man hat Bock darauf. Das ist einfach das alles. Alles singulär in deinem Leben spitzt sich ja darauf zu, Profisportler zu sein. Und dann ist das auf einmal weg.
Ja, das stimmt schon, was du sagst. Also das fehlt definitiv und den Kick kann man sich auch irgendwie schwer holen. Ich meine, wie? Also klar, kannst sagen, du versuchst mehr Gewichte zu stemmen und versuchst dich, aber es ist natürlich was ganz anderes, ein ganz anderes Gefühl. Und das ist auch eine der Dinge, die ich definitiv vermisse. Einfach dieser Wettkampf, sich mit anderen messen, zusammen irgendwie kämpfen und ein Ziel erreichen. So, das sind so Sachen, die kannst du gar nicht kompensieren mit irgendwas anderem. Ja. Deshalb das ist eins der Dinge, auf die ich mich auf alle Fälle wieder freue, wenn ich dann wieder einsteigen kann.
Wie weit bist du denn jetzt?
Ja, es ist immer eine gute Frage. Also aktuell fühlt sich so an, dass ich, wenn du mir noch ein paar Wochen gibst, würde ich sagen, dann könnte ich mal ins Mannschaftstraining einsteigen, wenn es weiter alles so läuft. Aber wie wir alle wissen, das ist jetzt Stand. Kann sein, dass nächste Woche, dass ich wieder 2-3 Schritte zurück mache, weil irgendwie was anderes irgendwo nicht ganz passt. Aber wenn es nach mir gehen würde und ich mir es aussuchen dürfte, dann so schnell wie möglich natürlich. Ne?
Was machst du gerade? Du hast gesagt, du musstest ja duschen gerade, du hast dich
ja nicht geschwitzt. Ja, ich war im Kraftraum unten, wir haben heute viel am Volumen gearbeitet, haben geschaut, dass wir da, wie gesagt, mehr Kraft reinkriegen ins Bein, die fehlt noch ein bisschen, das merke ich auch. Das ist momentan so das eigentliche Hauptziel, dass wir das hinkriegen. Und sobald das Kraftlevel wieder an das andere Bein angeglichen ist, dass man dann sagt, okay, jetzt kann man mehr läuferisch arbeiten, mehr individuell vielleicht auch anfangen, mit dem Ball mehr zu arbeiten, um so diese Transition dann einzuleiten, diese Transition-Phase dann.
Also mit dem Ball machst du momentan schon immer alleine?
Ja, also stehen, Spot-Ups, ja. So Form-Shots, die Dinge, die man halt machen kann, ja. die baue ich schon mit ein. Aber so wirklich sehr, sehr dynamisch. Das sind so Sachen, die kommen jetzt nach und nach. Sprünge, das wird jetzt in die nächsten paar Wochen eingebaut und dann hoffe ich, dass es schnell geht und ich dann das dann auch auf dem Feld machen kann, aktiv.
Und das sind ja immer so dann so, zumindest bei mir immer, ich hatte immer so Checkpoints, ich dachte, okay, jetzt versuche ich mal anzutreten, jetzt versuche ich mal zu springen. Mhm. Und irgendwie so die ersten 2-3 Male denkt man immer, oh Gott, so Hauptsache zwickt nicht, Hauptsache ich mache keinen Rückschritt. Ja. Hast du schon dieses Vertrauen in die Sachen, wenn du jetzt progressiv weiter vorgehst?
Ja, du musst natürlich denken, dein Kopf ist natürlich ein Riesenfaktor. Also ich meine, so das erste Mal, als ich so kleine Sprünge gemacht habe, habe ich schon so ein bisschen so ein flaues Gefühl im Magen gehabt, wo ich dachte, und das, aber das Vertrauen gewinnst du relativ schnell wieder zurück, wenn du merkst, okay, es funktioniert, es tut nichts weh, fühlt sich gut an. Dann legst du diese Furcht oder diese Angst oder die Gedanken, die man halt so im Kopf hat, die legst du dann relativ schnell ab. Und so ist es, glaube ich, wird es bei allem sein, was jetzt dann wieder neu in Anführungszeichen dazukommt, dass man am Anfang zögerlich eher wahrscheinlich an die Sache rangeht, bis man dann schnallt oder der Kopf versteht, okay, es passt wieder, es läuft. Kannst diese Angst oder diese Sorge einfach gehen lassen. Also definitiv kann ich das nachempfinden, weil ich das auch zum Teil in der Reha habe. Ja.
Das ist weird, obwohl du gerade sagst, also ich habe mir links mal den Knöchel wirklich gebrochen, wirklich mit Korbleger falsch aufgekommen, komplett durch. Und das hat mich echt noch über Jahre verfolgt, dass ich, also nicht jede Nacht, aber stellen wir uns ein, zweimal im Jahr, habe ich nachts geträumt, wie ich umgeknickt bin. Und ich kann mir vorstellen, bei dir, dass das ja auch relativ traumatisch war, weil es ja einfach so, war keiner da, vollkommen aus dem Nichts reißt dir da die Sehnen. Verfolgt dich das noch irgendwie?
Nee, ich muss sagen, es hält sich irgendwie in Grenzen. Ich habe versucht, gar nicht dem Gedanken irgendwie Platz zu geben in meinem Hirn und habe das versucht, relativ schnell wieder loszuwerden. Ich habe das für mich einfach abgetan. Es war halt ein Unfall, so ist es nun mal. Und weiter geht's. So, das war mein Gedankengang eigentlich bei dem Ganzen. Und nach und nach kommt ja dieses Vertrauen auch wieder zurück. Also wie gesagt, ich merke ja immer, wenn wir neue Sachen machen und ich sehe, okay, es funktioniert, ich spüre nichts, habe keine Schmerzen, keine Probleme, dann kann ich auch so ultimativ gehen lassen und sagen, okay, passt. Und ich glaube, dass das ganz entscheidend ist, diese kleinen Meilensteine, die man dann immer erreicht, an denen sich irgendwie festzuhalten, dran festzuhalten und daran weiter hochzuziehen und aufzubauen.
Jetzt bist du aber natürlich auch kein ganz junger Spieler. Ne? Wir haben vor 10 Jahren letztes Mal gesprochen, da warst du ja auch schon dick im Geschäft. Und jetzt 36 bist du, ne?
Ja, genau. Ich bin 36 mittlerweile,
ja. So, das ist natürlich dann schon was, wo man sicherlich auch, wenn sowas passiert, daran denkt, oh, das kann jetzt wirklich auch problematisch werden im Sinne von, gibt es überhaupt noch einen Rest der Karriere? Mhm. Hat dich das irgendwie auch eingeholt, dieses ganze Thema, als du jetzt dann da lagst und erstmal Wochen, Monate lang nicht viel machen konntest?
Also es war ein Gedanke, den ich nicht hatte, dass ich jetzt das Gefühl hatte, ich bin durch. Also habe ich zu keinem Zeitpunkt, weil mir tatsächlich Basketball noch viel zu viel gibt und ich noch viel zu viel Spaß an der ganzen Sache habe. Ja. wenn ich jetzt an einem Punkt gewesen bin oder wäre, wo ich gesagt habe, oder ich wäre selber schon im Grübeln gewesen, habe gedacht, vielleicht war es das jetzt so und eigentlich macht es mir nicht mehr so wirklich Spaß und es ist mehr Belastung, als dass mir irgendwie das Freude bereitet, dann wäre das was ganz anderes gewesen. Dann wäre vielleicht so für mich der Punkt gekommen zu sagen, okay, ich mache zwar die Reha, dass ich weiterlaufen kann, aber ultimativ will ich gar nicht mehr weitermachen. Und das hatte ich nie. Also ich habe schon nach wie vor das Bedürfnis zu spielen und ich habe auch weiter Lust anzugreifen. Und wenn der Tag X kommen sollte, dass es schwindet und ich das nicht mehr empfinde, dann will ich mir selbst auch nicht in die Tasche lügen. Dann würde ich auch selbst sagen und mir eingestehen, das war's. Ich hänge die Schuhe an den Nagel, habe eine lange Karriere gehabt. Aber solange ich das Gefühl noch nicht habe, will ich einfach das weiter genießen, solange es geht.
Ich meine, das Spiel gegen Barcelona, wie lange war das vor dem?
Also, das war nicht so lange her. In Barcelona meinst du?
Genau.
Also ja, das war, glaube ich, anderthalb Monate vorher oder Monat vorher. Also ja. Und da heißen, ich glaube, 3-4 reguläre Spiele hatten wir noch. Genau. Da ging es ja noch darum, ob wir es in die Play-ins irgendwie schaffen und so. Das waren wichtige Spiele. Ja, es ist geil. Es war eine geile Atmosphäre, da zu spielen und irgendwie auch zu performen. Und das sind so Sachen, solange ich dieses Feuer habe, will ich auch weitermachen.
Ja. Wie ich schon gesagt, es gibt ja auch nichts, was das irgendwie auffangen kann.
Nee. Ja, das ist wahrscheinlich das Nächste. Ist schon auf eine gewisse Art und Weise so eine gewisse Droge, eine gewisse Abhängigkeit, die du da hast, weil man das über Jahre einfach nur so kennt und das auf eine gewisse Art und Weise einen auch irgendwie befriedigt. Und das dann komplett missen zu müssen, ich glaube, das wird dann später nach der Karriere interessant, wie man das kompensieren kann auf irgendeine Art und Weise. Und ob man es überhaupt kann, das ist wissen vielleicht Leute, die schon aufgehört haben, können da vielleicht mehr zu sagen, aber ich stelle mir das relativ challenging vor.
Hast du denn einen Plan für nach der Karriere? Hast du dir schon Gedanken gemacht? Vielleicht jetzt, wo du bist, vielleicht ein bisschen mehr Zeit hattest, weil es eben nicht die ganzen Reisereien waren. Also denkst du daran, was sein könnte in 10, 15 Jahren?
Ja, man denkt schon immer drüber nach, was wäre das nächste Ding, was könnte man machen? Eine hundertprozentige Antwort habe ich darauf nicht, aber ich weiß für mich und meinen Teil, dass ich einer bin, der gerne schon mit Menschen arbeiten will. In welcher Form kann ich das nicht sagen, aber ich bin schon einer, der sehr kommunikativ ist, der das liebt, mit anderen irgendwie gewisse Dinge zu erreichen. Also viele Parallelen, die ich über die Jahre im Mannschaftssport kennengelernt habe, so in die Richtung würde ich gerne was weiterführen für nach der Karriere, wo man ganz klar sagen kann, okay, man hat ein Team um sich rum. Man ist jetzt kein Einzelkämpfer, sondern man erarbeitet was im Team gemeinsam und kann dann auch gemeinsam stolz drauf sein, wenn man das erreicht hat. Und das sind so Sachen, wo ich sage, so, da brennt mein Herz für. Das wäre was, wo ich auf alle Fälle machen will. Das
ist ein sehr breites Feld.
Ist ein sehr breites Feld, definitiv. Aber wie gesagt, so dieser Einzelkämpfer alleine irgendwo im Büro sitzen und nur für mich hinarbeiten den ganzen Tag alleine, ist zwar auch schön für den einen oder anderen, aber ich glaube, das wäre nicht jetzt ganz meine Welt, muss ich sagen.
Also ist quasi alles drin, so von Erzieher im Kindergarten bis Nachfolger.
Die Spanne wäre groß. Die Spanne ist groß. Mal gucken, ob man das in nächster Zeit ein bisschen verkleinern kann. Das ist das Riesenfeld. Aber auf alle Fälle, das ist mir schon ganz klar, dass ich gerne in diesem People-Business irgendwie bleiben möchte.
Vielleicht keine schlechte Idee in Zeiten von KI. Jetzt sind wir am Anfang 26 und du bist wieder dabei. Also was wünschst du dir denn dieses Jahr? Ich meine, Vorsätze ist ein bisschen zu spät jetzt, aber was ist so dein Ziel? Was wünschst du dir selbst für 2026?
Naja, am Ende mit den Vorsätzen habe ich ja nicht so eigentlich prinzipiell, aber ich glaube, das Wichtigste, und das hört sich immer so lapidar an, weil es immer jeder sagt, aber ist eigentlich gesund bleiben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und darüber hinaus halt alle Leute, die mir am Herzen liegen, dass denen auch gut geht. Und das ist eigentlich schon alles. Wenn das erreicht werden kann und das passt für 2026, dann bin ich eigentlich schon ganz glücklich.
Ja, es gibt ja auch noch eine Menge Basketball zu spielen.
Allerdings.
Auf den Ebenen.
Ja, gibt noch einige Spiele, wir haben noch einiges vor der Brust. Von daher gibt es noch genug Zeit auch für mich, wirklich anzugreifen und die Mannschaft zu unterstützen, wo es nur geht. Und da freue ich mich drauf.
Dann hoffen wir, glaube ich, sprich für alle, die auch zuhören und zuschauen, dass wir dich recht bald wieder auf dem Parkett sehen und du einfach da angreifen kannst.
Perfekt, vielen Dank.
Und zum zweiten Teil unserer heutigen Folge begrüße ich auch jemanden, der Verletzungshistorie hat, Kamar Baldwin.
Ah, thanks for having me, glad to be here.
So, you don't know this, oh, well, I actually told you before we started taping, we need to be precise here. I actually saw you play during the summer for Georgia. So I play in Riga, obviously Georgia with a great tournament.
Mm-hmm.
And I was rooming with a guy from the biggest German paper, and he really doesn't know a lot about basketball, but he writes all the stuff that's around basketball.
Mm.
And he showed me this one article he wrote. He said, look, man, Georgia, they got this big-ass money thing from the state of Georgia because they reached the quarterfinals. Tell me about that.
I mean, that's what everybody said. You know, it was all in the, I guess, in the rumor mill and stuff like mm-hmm. that. But, I mean, I haven't heard anything yet.
You haven't?
Yeah.
Oh, wow.
So, I don't know.
Breaking news here.
So, I mean, I don't know what's going to happen, you know, going forward. But, you know, maybe, you know, here in the next couple of days or next week, months or something, something happened. But as of right now, you know, I'm not too sure about it.
Because maybe I have to explain for everybody who didn't read the news. The news read, all right, Georgia reached the quarterfinals, I think it was.
Yeah,
and exactly. The state of Georgia, I think the prime minister said, well, this is great. And I think they talked about €500,000 for the team as a gift from the state of Georgia.
Mm-hmm.
But you're breaking the news here. You never received one dime of that money.
I mean, you know, they reached out, you know, we're going to do this and that.
Okay.
So, you know, just waiting to see, like I said, waiting, you know, next couple months and stuff like that, you know, just to see what happens. But I'm sure it will happen.
We'll see.
Yeah, we'll see, though.
But Georgia, there's obviously there's a U.S. state named Georgia,
yeah.
But you were playing for the Republic of Georgia. How did that come about?
So it kind of happened, kind of mutual, honestly, because mm-hmm. Last year I was playing in Baskonia. You know, ACB, only two Americans can play at a time. So, you know, when I signed, the deal was for me to, you know, kind of find a national team to play with. And Georgia was looking for a national team at the time. And my agent, Boris, played with Coach Žigić under him. So, you know, they got in touch and, you know, everything kind of just fell in place. For me to play, you know, play for Georgia, and it's been a great opportunity, and I've enjoyed every bit of it.
Yeah, and obviously you're not the only one. There are a lot of naturalized players,
yes.
You know, have been over the years. But was it just purely a basketball decision for you? Because obviously there are examples of Americans who played like for other countries, where mm-hmm. back in the States, people saying, "Oh, how could you do this? How could you like take another passport?"
Yeah.
But for you, it was really no brand to do it, right?
I mean, for me, it's like you said, it's all about basketball.
Yeah.
So, I mean, for me, it was like, for me to play in the ACB, okay, this is something I have to do.
Mm.
But it's not like it was a bad thing, because I'm getting to play at a different level, getting to play in the Eurobasket qualifiers, got to play in Eurobasket, got to go to Cyprus this summer, you know. So it was, and then back to Riga. So, I mean, it was truly a blessing to be able to go to these different parts of the world and to play basketball, you know, with my teammates, you know, just to be able to have that experience, you know, be able to tell my children, you know, Lord willing, you know, my grandchildren mm-hmm. down the road that I've had this experience and be able to teach the game to others from the state of Georgia, my hometown, you know, in Georgia, but just be able to share, like, there's different styles of basketball all around the world, so it's not just, you know, one way to play the game.
And you guys were lucky. You were in Cyprus. I heard there was a 5-star hotel, but you guys were staying at.
Oh, that was really nice.
I was in Finland, and it wasn't as cold as you might think, but it wasn't a 5-star hotel we were staying at.
I'm sorry to hear that. Now, when I was in Cyprus, though, so we went from Cyprus to Riga, I was a little disappointed, to say the least.
I mean, I thought Riga was pretty nice. Did you see the old town? Did you walk down there?
Yeah, we did. Yeah, we got out as a team, you know, went and walked. So, I mean, Riga, it's beautiful.
Yeah.
It's beautiful. Yeah. So, I mean, you know, nice weather. You know, I really didn't have any, you know, problems with the city. It was just coming from Cyprus to Riga. It's two different levels.
Yeah, but I can imagine that the whole vibe was another level. I mean, obviously, you guys played in the quarterfinals and there were not a lot of fans there. But how did you experience the whole Eurobasket vibe? I mean, it's different than in the States. I think the best comparison would be a college atmosphere.
I'm not sure how to, I mean, maybe college atmosphere. I'm not sure. I don't know. College atmosphere is different.
It's a little different, but it's the closest thing, right? I mean, because the whole, the passion you
see. Yeah, I guess so.
Yeah.
I guess so. I'll say college. Yeah, just with, you know, representing your country and things like that. But it was great. I mean, the atmosphere was good. The fans of Georgia came out and supported us really well. I mean, they came to Cyprus. I wasn't expecting, a lot of our fans to be there in Riga, but they showed up and, cheered us on. When we played France, beat them, and when we, lost to Finland, they still supported us. So it was just great to have their support throughout the whole Eurobasket, even the qualifiers in Finland, and when we went and played Finland and Georgia. Great atmosphere. So
I think your fans were the only fans who actually waited for your guys' team bus. I was just kind of like waiting there and chanting and everything. I didn't see that from any other nation, actually.
Yeah, I mean, like, I think I've spoken on this back in the summer, but like, Georgia, that's a close group. Mm. Like, not just like the players. I mean, the players are close. Don't get me wrong. That's a brotherhood we have going on. I like to put myself in there, but like, just the whole country. I feel like they're connected. They support each other, no matter what it is, and they have each other's back. So it was really tremendous to see that, being from the United States and just see, from a cultural standpoint of how they do things.
So we have to talk about your coach, because I was aware of the name Alexander Zikic.
Mm-hmm.
But when I first saw him, I was smitten. Let's put it this way, because the whole vibe he gives you, and he's this, let's say, heavy set, Serbian guy. He has not a lot of hair going on. He has the glasses. He had the beard, or the goatee, actually.
Yeah.
And just tell me about the man. I really had a man crush there, because I saw him in the hotel a couple of times.
Mm.
He looked like he owned the hotel, the city, the whole state of Latvia.
Yeah,
it's.
I mean, nah. His how can I put this? Like, when he walks in the room, his presence is known. Yeah. Like, the way he carries himself, he's not, he's not a big jokester.
Oh, okay.
In terms of like when it comes down to business, but he's always thinking, always looking at how can we be better here? How can I get them something else, a little more out of my players? Like, he's very intentional about how he does things, like from practices to watching film to subs. Like, I think he's like probably one of the greatest basketball minds I've been around. Like, just from like his plays and how he breaks stuff down to, all right, this is what we're going to do defensively, this is what they struggle with. Like, he breaks down each player's games and is able to break down, all right, we're going to ice against this player, we're going to hedge against this player.
Oh, right. Okay.
But, that's tough to be able to do.
Especially on a national team.
On a national team with the short amount of time that you have. But the way he breaks it down in film and is able to help guys understand it, and then for us to go out and execute it, I think that preaches a lot to, how well of a coach he is. Also, our assistant coach putting in the work as well.
Hmm.
But, I kind of told him this. I was like, I don't understand how you don't have, your own club.
Yeah.
With the success and how well you're doing. But I hope he gets his own club, here soon.
I actually researched him, because I was totally blown away by the guy.
Yeah.
And I found this one. I think it was an Instagram page, and it described him as a loyal supporter of Partizan Belgrade and a lover of women. Which I thought was.
I don't know about. I know he's a big Partizan fan for sure. I don't know about the second part. So I got no comment on that one.
That's how you shouldn't. Is he? I mean, it sounds like he is, like I said, a sort of guy who really goes into details. So for you, coming in as an outsider, was he tough on you, especially since you're a point guard?
Yeah, no, he's tough on me.
Yeah,
like he holds me to the same standards. He holds, Shingelia, Sherman Didi. All the, the guys that have been there, for, years before I got there. But, I mean, I would say he was maybe even more tough on me, because, I had to learn his system really quickly. I think I had 2 days of practice before we played Finland in the Eurobasket qualifiers.
Ah, yeah.
So I was like, it was demanding, but he was also like, you got this. Like, if you need anything, come to me. I'll draw it up.
Okay.
We can go over it together. You know, like, just being able to – he's a coach where you can go and talk to him about things. Yeah. So he's not just, like, demanding he wants you to do X, Y, and Z, but then you can't go talk to him off the court. Yeah. No, he wants you to – you know, he wants to engage with you. He wants you to talk to him, come to him if you see something, if you have questions, because he wants everybody to be on the same page.
Yeah.
So from that standpoint, like, I had no problems.
Great. And that's obviously the way it has to be if you want to be successful. Because one thing to tell people what to do.
Yeah.
But then you have to enable them to do the stuff.
Yeah, exactly. So now he's a great teacher, like, just breaking things down. Like I said earlier, breaking things down so you understand it, but also so you know, yo, we got to get this done. Like, there's no other option. This is the only option.
Yeah.
So it's great. Great coach.
I mean, I could talk for you for hours about the summer, but let's talk about the present day. You are hurt, and I think it's not publicly known, you know, what really happened. I think it's some muscle or tear in your quadriceps.
Yeah, so I had a rectus femoris tear, slight tear, my quad. So I been out almost about 2 months now.
Yeah.
So, you know, just rehabbing, getting back to running, you know, just trying to get back in shape and things like that. But, yeah, it was a pretty good injury that I had. So, you know, I just had to take a step back, you know, let it heal and, you know, just let it run its course until, you know, I was able to get back and get moving and strengthening.
I mean, obviously for anybody who gets hurt like this and then they can't go to work or whatever, it's tough. It's bad to try to get back. But this is your job. This is your life.
Yeah.
You have your family's support. You know, you're obviously an American, Georgian in Europe. But, you know, this is something, I think, especially if it's a serious injury and something that's not happening every day. It's not an ankle. It's something where you have to come back at the same level, because this will affect the rest of your career, right?
No, it's definitely, you know, if you don't go about it the right way, let it heal, you know, it can prolong your the time that you're out. So for me, you know, talking to our medical staff here, you know, it's like, yo, we gotta make sure we take the right steps to make sure it heals 100%. So when you do come back, there's, you know, I mean, every time you step out on a court, there's, you know, a risk for injury. But, you know, to go on to the court with the least amount of risk as possible. So just being able to, you know, just listening, you know, having to sit down, I think that's probably the hardest thing for me.
Because,
like, being a point guard, like, I'm active. You know, I'm always wanting to do something, you know, whether that's on the court, weight room, you know, stretching, something. Like, I'm always wanting to get better in some way or some form. But, you know, with this injury, you can't do too much because you may, you know, reopen the wound, the scar, the injury. So I really had to, you know, sit down and not do anything. So, I mean, but, you know, for me, it wasn't super tough because I have my family here.
Yeah.
So, you know, just being able to spend time with my children, spend time with my wife, you know, just that part of it has been great, you know, because you're on the road so much with EuroLeague and, you know, BBL on the road and traveling. So you miss a lot of family time. So just being able to have that time and spend that time with them has been one of my positives.
It's a blessing in disguise,
basically. Yeah, one of my positives, you know, from this injury.
And I don't want to trash other European nations, but I think if you have an injury like that, I think there are worse places to be than the FC Bayern München, right? I mean,
no, for sure.
A club that actually, you know, really comes in and says, well, get right, you know, and not rushes you back. Because there are a lot of examples, obviously, in the past where that happened and players, you know, paid the price for it.
Yeah, exactly. I mean, like you said, like there's teams, I mean, I don't know for sure who, but, you know, there's teams out there that will rush a player back. You know, go, we need you. We need this win. We need to do, you know, this is our goal. We need to do X, Y, and Z. But here in Bayern, it's like, all right, you're injured. all right, we're going to take the right steps to do what we need to do, you know, to get you back right, healthy. Because they, I feel like they understand that basketball, you know, just basketball here in this present time isn't like the most important. Like, there's life after basketball, you know, and that's one thing I really appreciate about this, the club here. You know, they really value each person, each player as a, as I said, as a person, and not just as a basketball player. So from that standpoint, I'm really grateful, you know, to be here, and you know, just being able to rehab and do this process with them here, and not being rushed, but you know, just taking it one day at a time, step by step, and you know, really just completing, you know, the rehab process all the way through.
How do you deal with the setbacks, because they're going to come? I mean, no rehab goes smoothly. So when you take a step back, is it something that frustrates you a lot, or do you just makes you work harder?
No, absolutely. No, it's definitely a little frustrating. You know, as people, we want you know, we want things to happen on our time. You know, we want things to happen as soon as possible, but that's not always the case. So you know, when setbacks do happen, you have to take it. You know, it is what it is. You know, you can't, I feel like you can't dwell on it. That's the most important thing. You can't, you know, get beat up about it, feel sorry for yourself, because that's just going to hold yourself back, I feel like. It's like, all right, setback happened. All right, how do we move forward? How do we get better from this? What happened? You know, what could I have done, you know, better to have prevented this? You know, I think that's a good measures to do, you know, reflection.
Yeah.
See what you could have done better, you know, to prevent it. But at the end of the day, it's already happened. So, yeah, you know, there's no point in crying over spilled milk. So just got to move on and figure out, or just move on and, all right, let's get better from this. And, you know, I think that's the best way to move forward.
I can imagine that it's especially hard, or the last couple of weeks were especially hard, because obviously the team wasn't winning. You're the point guard. You know, obviously Rokas has been out from the start.
Yeah.
So I mean, you can correct me if I'm wrong, but I guess for you it must have been, like I said, like double hard to not being able to help, not to help coach, you know, during that hard, tough time, not help the team. Do you feel connected when you're not able to work out with them, not able to practice? Do you, I don't know how to put it. Do you really want to rush back then, or do you feel like, look, I'm just hurt, I can't do anything about it?
I mean, no, it's definitely frustrating.
Yeah.
Because, you know, you feel like, because each person on the team brings something, brings a piece of the puzzle, you know, for the whole picture. And so, you know, you definitely want to help, but at the same time, you have to understand, but you can't rush back, because it's like, if you come back too soon and then you're out even longer, are you really helping the team? You know, if you're out longer, are you really helping? Are you hurting the team even more? So from that side, it's like, all right, you know, you just got to, like I said, sit down, do your rehab. But at the same time, you know, I see these guys, you know, if they're not on the road, you know,
yeah,
2 weeks, you know, at a time, you know, with this current, with the EuroLeague schedule, you know, then, you know, I'm talking with them, you know, just trying to see, you know, see where they're at, you know, just be a like a positive influence. Cause, you know, it was rough stretch,
yeah,
that we've been in. So, you know, guys, I mean, anybody that lose, no one wants to lose.
Sure.
You know, so like just being able to, you know, how you feeling? How you doing? You know, just how's the family? Like, kind of take it away from, you know, basketball a little bit. Just, you know, how are you doing, like, mentally? Like, anything I can help you with? All right, if you do want to talk basketball, okay, this is what I see. What are you seeing out there? You know, just from the mental standpoint, just being able to help out from that side. Because, like, there's not too much I can do,
yeah,
physically,
yeah,
you know, when you're injured. So just being able to help out, like I said, mentally as best I can, you know, just pointing out some things here and there. But, you know, just trying to, you know, be there, you know, if guys need me, you know, like I said, just be positive and, and stuff like that. So from that, that's what I try and bring.
You already touched on spending more time with the family. So I think you have two kids, right?
Yes, sir. Yeah, two kids.
How old are they?
So four years and 6 months.
6 months? Oh, wow.
Yes, sir.
Congratulations.
Ah, thank you.
So I think that actually answers my question. What do you do with the free time you have now? I mean, obviously, all the traveling is not part of your life right now. How do you spend the time with the family in Munich? What do you do?
Man, it's just a lot of just one-on-one time. So, you know, just spend a lot of time with my kids, just playing, getting outside, especially with my four-year-old. So just spending time with her, whether it's, you know, reading books, playing with toys, watching movies, going outside on the playground, like anything that, for, you know, working on writing letters, numbers, ABCs, it doesn't matter. You know, just doing something where she has that one-on-one time that she normally wouldn't have because of being on the road. So, you know, I think just, like I said, just being with her is great. Just so, you know, because she's always with, you know, my wife, her mom, and her little brother. But just being able to spend that one-on-one time with her, whether it's, you know, me and her go to the grocery store, get some groceries, you know, maybe get, you know, a Snickers bar or something like that, candy bar. I think that's really, you know, I think that speaks a lot to parenthood, not necessarily buying them, you know, hoping the toys or something like that, but spending a quality one-on-one time, getting to know her, you know, how she is as a person, what she likes, what she dislikes and stuff like that. And then for my son, you know, he's 6 months, so it's just spending time playing with him, you know, holding him, putting him to sleep. But also, you know, goes to my wife trying to help her out, you know, where she doesn't have to do as much. Like I said, putting my son to sleep, you know, feeding him, you know, changing as many diapers as possible. You know, that way she can kind of, you know, have some more time to herself and stuff like that. But
I was about to say, I guess your wife is maybe the only person in Munich is like, well, he's hurt, but it's not that bad. You know, I have two kids, not somebody's here.
Yeah, exactly. So
the 4-year-old.
Exactly. So, you know, it's a, you know, perspective to everything.
Yeah.
But now she's been great, you know, through this whole process, you know, even when, you know, I wasn't hurt, you know, taking care of the children and everything like that. But, you know, even when I am hurt, you know, make sure I need, you know, have everything I need, but also, you know, just trying to help her out as well. But but you know, we just get out, you know, drive, went to some of the Christmas markets.
All right.
So you know, that was fun, just to be able to get out, you know, and go see those as a family and things like that. So I mean, I haven't been doing too much, mostly rehab, but you know, then just spending time, you know, one-on-one time with the family. So that's about it.
Yeah, but I know exactly what you mean about the quality time with the kids. Our daughter was 4 when COVID hit. My wife works in the hospital, or used to work in the hospital. She was gone all day. And I was at home because obviously all kindergarten and everything was closed. And to me, it was really a total change of pace. I still do my work, but I had this little person there, which I thought I knew, but I didn't really know, just to be honest. And then during that time, the only positive maybe of COVID that I really got to know her that well, and you kind of talk to, because I think 4 years old is a pretty nice age because they can speak.
Yes, sir.
You know, you understand them, you see that, to see their personality. So yeah, enjoy the time, man. It's very important you do that.
Yes, sir. No, absolutely. So I mean, even, you know, before I was hurt, when I come back, you know, my off days, you know, I try and spend them at home, you know. It's all right, what are we doing today, you know, if it's, you know, just staying at home, all right, fine. You know, what can we do, you know, hide and go seek, you know, tag or something, go outside, you know, just something like that. It doesn't have to be big, but, you know, I think, like I said, just spending time, I think that's the biggest thing, because you never know how much time you have.
So is there a timetable for you to come back, or is it just totally up in the air and you have to go week by week?
So, I mean, like I said, I think I said I'm about 2 months. So I think maybe in the next couple of weeks or something like that, I'll be back. But, you know, still taking it step by step, and still working to get back. So I'm not, you know, all the way back yet. But just getting back on the court, you know, running and, you know, just figuring out, you know, what I can do, you know, basketball-wise, defense slide, stuff like that. So I'd say maybe a couple, 3 weeks, maybe even a month.
Sounds reasonable.
But we're on the right track, so in the near future, I would say.
And you're going to have a, well, obviously you have a new coach now, but then you have a new coach on the sidelines when you play. What's your impression so far, Coach Pesic?
I have good impressions right now. Yeah. I mean, Coach is, you know, he's coming, you know, hasn't changed too much, but I think, you know, he's just the main coach, you know, just trying to push guys to, you know, just trying to play a little harder, you know, especially defensively. You know, he's trying to emphasize in some things here and there, you know, what he sees and stuff like that. But, I mean, I've been, I guess, good impressions. Mm-hmm. So no bad impressions. You know, he's I've only heard good things about him as a coach. And I think his, you know, track record speaks for itself.
Yeah.
And everything that, you know, he's accomplished as a coach thus far. So, you know, I'm interested to see, you know, how things, you know, continue to go. Moving forward,
I think you have to come full circle. Have you asked Alexander Zikic about Coach Pesic at all?
Yeah, no, we talked about him. So I guess when the news came out, you know, he reached out to me. It's like, I think you're gonna like him.
Oh, okay.
As a coach. So I mean, I think they're very similar.
Yeah.
In there, just from the little bit I've, you know, seen and heard from Coach Pesic, I think. I see there's some similarities between him and Coach Zizic. So I think I don't think I'll have a hard time adapting, because I've kind of already been in it and done it with the national team, which Coach Zizic. So I'm like I said, it'll be interesting to see how things go and moving forward. But, you know, excited for the opportunity.
I mean, I'm going to be honest. Obviously, Coach Pesic has a better track record, but Zikic has the better vibes. That's just me. You don't have to say anything about that. But come on, thanks, man. Thanks for your time. All the best for 26.
Oh, yes, sir. 2026. Thank you. Same to you.
Get back healthy. Want to see you on the court. And until next time.
Yes, sir.